Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Wie reden wir über den Terror und den Krieg in Nahost? Wie reden wir über die Situation der Menschen in Israel und in Gaza? Mehr als 6 Monate nach dem Terror des 7. Oktober. Das ist heute unser Thema. Wir reden über Begriffe. Da habe ich den internationalen Strafrechtler Kai Ambos eingeladen und frage ihn, ob der Vorwurf der Apartheid an Israel gerechtfertigt ist. Außerdem zu Gast der Schriftsteller Doron Rabinowitsch. Mit ihm rede ich über die Anerkennung von Leid. Und Sascha Mariana Salzmann mit der Frage, wie sich eine Welt, die zerbrochen ist, durch Schreiben wieder bewohnbar machen lässt. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Schreiben kann uns die Welt zurückbringen. Sie wird dadurch nicht heil, aber vielleicht wieder bewohnbar werden. Das ist ein Satz, den haben Sascha Mariana Salzmann und Offa Waldmann formuliert. In den Briefwechsel, den haben die beiden in den Tagen und Wochen und Monaten nach dem 7. Oktober geführt. Also nach dem Terror der Hamas in Israel und während jetzt ein weiterer Krieg tobt. Offa Waldmann, geboren in Jerusalem, ist Autor, Journalist, Musiker, hat lange in Berlin gelebt und gearbeitet, auch für Deutschlandfunk Kultur, ist jetzt in Israel. Sascha Mariana Salzmann, kennen Sie, in Wolgograd geboren, in Berlin lebend, schreibt Romane, Essays, Theaterstücke, Sie kennen bestimmt, im Menschen muss alles herrlich sein. Sascha Mariana Salzmann ist jetzt hier bei mir in Berlin im Studio und Offa Waldmann ist mit uns in Israel verbunden. Grüße Sie, freue mich sehr, dass Sie beide bei mir sind.
Ich freue mich auch, hallo.
Sehr schön zugeschaltet zu sein.
Noch ein Satz in Ihrem gemeinsamen Nachwort. Die Forderungen und Versprechen des universalistischen Humanismus waren immer ein Kern dessen, was wir taten, aber der 7. Oktober beschädigte unsere Fähigkeit, diesem Versprechen zu vertrauen. Können Sie diese Beschädigung beschreiben?
Ich glaube, mittlerweile habe ich ein bisschen mehr Bilder für diese Beschädigung. Vielleicht ist es zu früh für Bilanz ziehen. Was ich weiß, und das weiß ich durch das Schreiben zu Offa, an Offa und durch das Gespräch mit vielen FreundInnen in der Zeit nach dem 7. Oktober, diese menschengemachte Katastrophe fühlte sich an wie ein Raketeneinschlag oder eine Bombenexplosion. Wir wussten einfach alle nicht, wo oben und unten ist. Wir wussten nicht so richtig, was passiert. Und je nach Nähe zu dieser Katastrophe, also ob man in Israel war oder in Mitteleuropa oder in Argentinien, fühlte sich das auch anders an. Fakt ist, dass das eine Menge Leute betraf, nicht nur jüdische Menschen. Ich rede gern von den Menschen, die vom 7. Oktober betroffen sind. Und dann können Leute selber entscheiden, ob das Identitätskategorien sind oder eine emotionale Verbindung. Die Verletzung des Glaubens an Universalismus passierte in den Tagen danach. Das eine ist der 7. Oktober als Massaker. Das zu verarbeiten wird wahrscheinlich unser Leben dauern. Das andere ist die Entsolidarisierung oder das Schweigen oder die Nichtanrufe, die Nichtbekundung, die Nicht-Solidaritäts-Schweigeminuten, die in den Tagen und Wochen die Stimmung bestimmten. Das war für mich tatsächlich eine große Überraschung. Und ich glaube, so zerschellten die letzten Scherben, die noch stehen geblieben sind nach dem Massaker. So war das für mich.
Es gibt Schweigen und es gibt Schweigen, schreiben Sie an einer Stelle. Mhm. Und über das Schweigen, das vielleicht besser gewesen wäre, über das werden wir nachher auch noch sprechen. Schweigen, Stille und dagegen der Klang, der Sound des Krieges, Offa, das wird bei Ihnen sehr deutlich. Sie sind Musiker, Sie arbeiten sehr in Ihren Briefen mit Sound. Sie beschreiben an einer Stelle, ja, wie klingt der Krieg, als ob man in einem Korpus einer riesigen Trommel lebt, auf deren über den Himmel gezogene Haut weiche, gigantische Schläge niedergehen. Welche Rolle spielt der Klang im Krieg?
Eine der Fähigkeiten, die mir allmählich abhanden gekommen ist nach dem 7. Oktober, ist die Fähigkeit, eine Erzählung, eine Geschichte zu entwerfen, mit Worten zu beschreiben, die das Ganze begreift, die das Ganze erzählt. Und die Einladung von Sascha, diese Briefe zu schreiben, gab mir die Gelegenheit, erstmal im Klein-Klein anzufangen. Wie fühlt sich der Krieg an im Unmittelbaren, im Haus, im Gespräch mit den Kindern? Und tatsächlich, das Erste, was man spürt, ist den Klang des Krieges, den Klang der Kampfjets, den Klang des Luftalarms, wo man immer wartet, dass das innere Ohr sozusagen auch im Schlaf wartet, kommt jetzt ein Alarm oder nicht, die Abschläge der Luftabwehr. Und das ist, wenn man vom Krieg redet, man redet normalerweise in großen Bildern, aber der Krieg, er dringt in alle Bereiche des Lebens, in das Unmittelbare, durch die Bilder der Geiseln, durch die Todesanzeigen und eben durch den Klang.
Und Sie setzen dagegen die Musik. quasi berufsbedingt, aber nicht nur, ne? Bach, Brahms, Mozarts Requiem, immer wieder, bis ihre Kinder die Augen verdrehen.
Naja, das ist so, dass sowohl durch das Schreiben als auch durch das Musizieren, ich habe zum Teil mit meinen Kindern Musik aufgenommen und an Sascha geschickt. Es ist so, Sascha hat es vorhin beschrieben, das unmittelbare Gefühl, der Eindruck nach dem 7. Oktober ist, dass die Welt zerbrochen ist. Nicht nur die Grenzen der Vorstellungskraft durch die Bilder, durch die Videos, die wir am 7. Oktober und nach dem 7. Oktober gesehen haben, sondern eben dadurch, ebenfalls wie Sascha gerade sagte, dass Menschen anfinden, Menschen das Leid anzuerkennen oder abzuerkennen anhand von Kategorien, von Zugehörigkeitskategorien. Und wer das übrigens auch weiterhin betreibt, der zerbricht die Welt jedes Mal aufs Neue. Und eben dagegen anzukämpfen durch das Schreiben, aber auch dadurch, dass ich sage, ich musiziere und dadurch finde ich in der Welt statt. Ich schicke Sascha, was Sascha gelegentlich mehr oder weniger gefiel. Also wir haben unterschiedliche musikalische Geschmäcker, das ist auch nicht schlecht.
Das ist kein Geheimnis, ja.
Also Hip-Hop beziehungsweise Schostakowitsch, das war auch ein Zeichen, wir finden in dieser Welt statt, wir versuchen diese Scherben wieder zusammenzuflicken.
Musik und Klang ist eben deutlich mehr als Geräusch. Das wird auch an einer Stelle deutlich, Sascha, wenn Sie davon erzählen, wie Sie in Budapest sind und ein Freund ruft an aus Kharkiv und Sie schreiben über dieses Gespräch, das war, als würden Sie wie Klangschalen aneinander stoßen.
Ja.
Was kommt da zum Läuten, zum Klingen?
Ich hatte das Gefühl, also Sie müssen sich die Situation folgendermaßen vorstellen. Der Freund, der in Kharkiv sitzt, ist auch jüdisch und hat Familie sowohl in der Ukraine als auch in Israel. Was bedeutet das für Menschen, die jetzt auf allen Fronten betroffen sind? Und er rief mich an, während ich also in Budapest war, nochmal für mich ein ganz eigenes Pflaster. Und es war klar, wir versichern uns einfach nur des gegenseitigen Daseins. Wir tauschten komplette Belanglosigkeiten aus. Ich sang ihm ein Lied von ihm selber vor, Gypsy, Jewish and Gay. Ich versuchte witzig zu sein, aber es war ganz klar, es geht darum, dass wir uns gegenseitig hören. Und also er ist Musiker und ich liebe Musik. Ging es eigentlich eher um Austauschen von Tönen, zu denen unsere Stimmen und auch der Inhalt natürlich des Gesagten gehörte. Aber vor allem hatte ich das Gefühl, es geht um diese Berührung und dass diese Berührung durch die Stimme etwas an uns auslöst, nämlich die Gewissheit, ich bin da für dich.
Ich habe mich auch gefragt, ob auch ein gemeinsamer Erfahrungsraum zum Klingen kommt. Also Sie geboren in Russland, Ihre Familie aus der Ukraine stammend, offenbar der Vater Ihrer Mutter wiederum in Budapest geboren. Kommt auch da etwas zum Klingen, was hier vielleicht verbindet, aber gleichzeitig einsam macht, weil so viele andere das überhaupt nicht wahrnehmen?
Das war eben das Schöne an diesem Bild von Sascha von den Klangschalen, weil, wie Sie richtig sagen, Christian, die Klangschalen vibrieren nach ihrer Form. Sie vibrieren quasi das, wo sie hergekommen sind. Und durch die Briefe zwischen Sascha und mir, obwohl wir so unterschiedliche Biografien haben, haben wir festgestellt nach dem 7. Oktober, dass die gleichen Erinnerungsräume, dass die gleichen Geschichtsräume sozusagen, Erfahrungsräume, jüdische Erfahrungsräume bei uns beiden ähnliche Klänge erzeugen oder dass wir tatsächlich aus den gleichen Erfahrungen, aus den gleichen Erinnerungen schöpfen.
Es passierten aber zwei Sachen, finde ich, die aus diesem Momentum entstanden. Das eine ist, dass wir sehr jüdisch wurden durch den 7. Oktober. Dass Israel mir plötzlich sehr nah war, obwohl ich keine Familie in Israel habe, dort nur einmal war vor 20 Jahren und keinen Bezug zu dieser Region habe. Das war diese Kernschmelze, die alles um sich herum verbrannte und wir alle schmolzen in diesen Tegel und eben nicht nur jüdische Menschen, aber alle, die sich davon betroffen fühlen. Das war das eine und dann daraus resultierte, es isoliert uns zwar von den Menschen, die nicht davon betroffen sind, aber für mich waren es eben nicht nur jüdische Menschen, mit denen ich plötzlich verschmolz. Also ich sah auf den Straßen Freundinnen wieder, palästinensisch-deutsche Freundinnen, arabische oder muslimisch gelesene Freundinnen, die waren auch betroffen, natürlich sehr anders und sie waren nicht Ziel dieser Attacke. Klar war aber, es hat einen Effekt auf sie und wir waren in diesem einen Raum, in diesem Schmelztiegel voller Wut und Trauer und Verzweiflung und ja, wir waren isoliert oder wir sind es immer noch, aber dort sind wir zusammen und das macht einen stark.
Und da haben Sie auch Solidarität und eben nicht Schweigen erfahren, dass Sie an anderer Stelle schmerzlich vermisst haben. So lese ich das zumindest. Also ein Entgegenkommen, ein Beieinanderstehen durch kurdische FreundInnen beispielsweise. Oder auch Sie, Offa, Sie beschreiben das, wie Sie gleich in den ersten Tagen nach diesem Anschlag in gemeinsame Kulturzentren gehen mit arabischen Israelis. Welche Bedeutung hat diese Solidarität, die an anderer Stelle fehlt?
Also Solidarität ist vielleicht das Endprodukt dieses Prozesses. Mhm. Das jüdisch-arabische Treffen, das ich unmittelbar kurz nach Kriegsausbruch besucht habe, von der NGO Standing Together, war erstmal da, ehrlich gesagt, um gemeinsam zu weinen, um gemeinsam traurig zu sein, um uns gegenseitig zu versichern. Wir sehen uns gegenseitig. Das ist unsere Gemeinschaft, unsere jüdisch-arabische Gemeinschaft. Da trifft man auf Menschen, die sowohl Opfer des Angriffs am 7. Oktober auf der israelischen Seite haben, aber auch Familie in Gaza. Und aus diesem gemeinsamen Trauern, aus der gegenseitigen Anerkennung des Leides, irgendwann kommt dann die Solidarität. Man hat auch aus Deutschland solidarische Grüße empfangen, wahrgenommen, die waren auch sehr wichtig. Aber wie gesagt, manchmal kam es mit so einem, naja, bitteren Beigeschmack, wenn man festgestellt hat, es gibt nun mal die, die Solidarität für die vermeintlich eine oder vermeintlich andere Seite zeigen können, die ebenfalls nur anhand von kollektiver Zugehörigkeit denken können. Und das war ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, in solchen Räumen wie bei Standing Together war das eine grundlegend menschliche Solidarität jenseits vermeintlicher ethnischer Grenzen.
Zumal Ihnen beiden in Ihren Biografien und Ihrer Arbeit wird das ja sehr deutlich, dieses Zusammenhalten und auch diese Empathie natürlich auch für die Menschen in Gaza eine sehr wichtige Rolle ist. Ofa, wenn ich Sie nochmal als Musiker anspreche und als Musikfan, ein Lied taucht auch auf, und zwar aus Herr. Auch damit haben Sie Ihre Kinder gequält. Und ein Song, den Sie, glaube ich, damals irgendwie gar nicht richtig begriffen haben, in dem es nämlich ja um Menschen geht, die plötzlich doch nicht für einen da sind. Mögen Sie das kurz erläutern?
Ja, also in der Tat sucht man immer, mit welcher Musik kann man diese Zeit umrahmen. Also ich habe es versucht tatsächlich mit Bach, ich habe es mit Brahms versucht, meine Kinder sind ein Stück weit mitgegangen, auch Sascha. Irgendwann war aber Schluss.
Aus Höflichkeit, Janem, aus Höflichkeit.
Bei Herr ist niemand mehr mitgegangen.
Genau, und dann, es gibt eine ganze Reihe von israelischen Friedens- oder Antikriegsliedern. Eins von denen habe ich übrigens ins deutsche Übersetzung an Sascha geschickt, das steht auch im Buch von Hanoch Levin. Und eben dieses Lied aus Herr. Und ich habe es damals, als ich zum ersten Mal gehört habe, also Hochzeit der israelischen Friedensbewegung in den 90er Jahren, habe ich es nicht begriffen. Also dieser Vorwurf, dass es Menschen gibt, die irgendwie von der Menschheit sprechen, aber den Menschen nicht sehen. Und Sascha schreibt es an einer Stelle im Buch, man ist satt und müde von Meinungen und man ist satt und müde von Analysen. Das ist eben das, was dieses Lied zum Ausdruck bringt. Erstmal, kannst du bitte mich anschauen und mich sehen, meine Trauer, meine Wut, meine Fassungslosigkeit über das Zerbrechen der Welt. Vollkommen egal, ob ich jüdischer, Israeli, Palästinenser, Muslim, Deutscher, wie auch immer. Also wie gesagt, in dem Moment, wo das große Bild zerbricht, dann ist das der einzig mögliche Anfang eigentlich, so im Klein-Klein, im siehst du mich oder nicht?
Genau, dieses Zerbrechen lese ich auch in einem Abend, den Sie beschreiben, Sascha, das ist eine sehr schmerzhafte Stelle zu lesen. Es scheint mir ein literarisch verdichteter Abend zu sein. Ich vermute, da sind mehrere Gespräche ineinander geflossen. Ich weiß es aber nicht. Ein Gespräch mit einem eigentlich alten Freund.
Mhm. Aus Wiener Kaffeehaus, ja.
Ja, aus dem dann plötzlich etwas herausbricht, was in ihnen alles zerreißt. Was war das für ein Abend?
Ich hoffe, Sie werden mir glauben, wenn ich sage, es ist tatsächlich genauso gewesen. Okay. Es war ein Abend, es war ein Gespräch, es war
das
auch.
Das macht das noch härter zu ertragen.
Ja, umso größer ist die Überraschung. Also wir haben, es ist ein Freund, wir haben oft über Politik geredet, wir hatten fast nie Dissens. Natürlich weiß er, dass ich jüdisch bin. Es war völlig absurd, diese antisemitische verbale Attacke, die dann aus ihm ausbrach. Im Nachhinein, als meine Analysefähigkeit nach ein paar Tagen einsetzte, verstand ich, wie sowas also funktioniert. Das ist durch Freunde durchbricht, ist maximal schmerzhaft. Freundschaften bedeuten mir alles. Freundschaften sind das Gerüst meines Lebens. Ich war so froh und stolz, dass seit dem 7. Oktober nicht nur alle zu mir gehalten haben und angerufen haben, wie Sie, Christian, gerade meinten. Also wirklich egal, was die Identitätskategorien dieser Freundin für Lebensumstände produzierten. Alle riefen an und sagten, ich stelle mich vor dich, du musst keine Angst haben in Deutschland, du musst keine Angst haben in Europa, wir lassen uns nicht auseinanderreißen. Das war mein Common Sense. So bewege ich mich durchs Leben. Ich habe gar nichts anderes.
Dieser Freund aber sagte Ihnen, wenn er in der Zeit zurückreisen könnte.
Ja, wiederholen wir nicht diese Schrecklichkeiten, die er sagte. Er sagte auf jeden Fall, es ging schon um das Existenzrecht Israels. Und der Freund.
Das ist jetzt sehr vorsichtig ausgedrückt. Ja. Wir müssen es jetzt nicht reproduzieren, was der genau gesagt hat, aber brutaler geht es nicht.
Genau, und ich habe sowas ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich habe durchaus viele antisemitische Erfahrungen, also tatkräftige Art, in Deutschland erlebt. Ich habe sowas noch nie gehört und ich dachte, es ist doch... es ist doch eigentlich unmöglich, dass ein Mensch das sagt. Also irgendwas in mir, und das verarbeite ich ja auch in diesem Brief an Offer, irgendwas in mir sagt, das kann nicht sein, dass das gerade passiert. Und meine Forderung ist, dass wir jetzt an diesem Tisch sitzen bleiben und weitersprechen. Und ich werde mit dir diskutieren. Und ich kenne mich mit der Geschichte dieser Region wirklich gut aus. Und ich verstehe einfach viel zu spät, dass es nicht um Argumente geht, sondern um einen Angriff auf ein jüdisches Leben. Und dass es mein Leben ist. Das, ich glaube, das ist sehr symptomatisch für solche Angriffe, für Attacken dieser Art. Wenn man drinsteckt, versteht man nicht, dass es einem geschieht. In den Tagen und Wochen danach konnte ich das einordnen. Und es ist einfach auch so, dass dadurch, dass Offer mich gleich angerufen hat und wusste, aus irgendeinem Grund wusste, was passiert, dass ich in der Welt gehalten wurde. Es ist wirklich nur ein Freund, aber diese Attacke wird mein Leben bestimmen, klar.
Dass Offer gleich angerufen hat, liegt vielleicht auch an dieser ja fast telepathischen Verbindung, die sie beide zu haben scheinen. Das wird immer wieder deutlich in diesem Briefwechsel. Offer, an einer Stelle auf die Frage, ob Sie sich denn vorstellen könnten, jetzt nach Berlin zurückzukommen, schreiben Sie sehr klar nein, weil wenn Sie jetzt an Berlin denken, stellen Sie sich die Stadt in Ruinen vor. Ist das genau die Sorge vor solchen Gesprächen?
Es ist so, Christian, wenn Sie hier in Israel auf die Straße gehen, auch jetzt mehr als 6 Monate nach Kriegsausbruch, unfassbar, dass wir 6 Monate nach Kriegsausbruch und wir sind immer noch im Krieg. Wenn Sie hier auf die Straße gehen, ist jede Begegnung eine Art Gedenkmoment. Jedes Mal, wenn Sie einen Freund, eine Freundin sehen, auch einen wildfremden Menschen, und Sie sehen, dieser Mensch hat rote Augen, Sie müssen gar nicht fragen, wieso, was ist passiert. Es ist eine Gemeinschaft oder eine Gemeinde des Schocks und der Trauer. Und ich wusste einfach nicht, und da habe ich mir übrigens das Leben oder den Alltag von Sascha als viel schwieriger vorgestellt, weil in Berlin, Sie lesen die Nachrichten, Sie sehen, was gerade passiert, dann gehen Sie aus dem Haus und Sie gehen in ein Späti und so, schönen guten Tag, und die Welt ist in Ordnung und Sie müssen irgendwie sich tragen wie so ein Beutel voller Scherben durch das Leben, durch die Straßen und sich ständig erklären oder rechtfertigen. Ich wüsste nicht, ob ich das hinkriegen könnte. Und in der Tat, als ich zum ersten Mal nach Berlin ging, um das Buch fertigzustellen, übrigens Ende Januar, hatte ich einige Gespräche, sie waren nicht so hart wie das Gespräch, was Sascha im Buch beschreibt, aber die waren, da hatte ich das Gefühl, ich muss das Recht, traurig zu sein, zerbrochen zu sein, erkaufen durch irgendwelche politische Bekenntnisse. Das war eine äußerst schmerzhafte Erfahrung.
Ich habe am Anfang zitiert diesen Satz aus Ihrem gemeinsamen Nachwort: Schreiben kann uns die Welt zurückbringen. Sie wird dadurch nicht heil, aber vielleicht wieder bewohnbar werden. Wie weit sind Sie denn diese kurzen sechs Monate nach diesem Terror und seitdem der Krieg tobt, auf dem Weg zum Wiederbewohnbarmachen?
Ich glaube, das ist ein Prozess. So wie alles, Freiheit, Demokratie, Liebe, alles ist ein Prozess. Es ist nie erreicht. Wir müssen uns darauf zubewegen. Ich gehe davon aus, dass wir alle an einer gemeinsamen Welt arbeiten. Ich glaube, ich könnte sonst nicht vor die Tür gehen. Wenn man sich unser Buch anschaut, gleichzeitig, es hat eine klare Dramaturgie. Man sieht 2 Menschen in Schockstarre, in Verzweiflung, auf den Knien. Man sieht uns beim Aufstehen zu. Beim Aufstehen, indem man sich in die Welt wieder zurückschreibt. Aber nicht nur der ästhetische Vorgang, also wir produzieren gute Literatur, sondern den Blick heben und zu verstehen, dass es ein Außen gibt, dass andere auch leiden, dass wir uns mit diesen anderen verbinden wollen, um eine gemeinsame Erzählung herzustellen, die zerbrochen ist. Und so spielt Gaza dann immer mehr eine Rolle, und im Nachwort sprechen wir darüber, wie schwierig das ist, wenn man nur Scherben in den Händen hält, zu imaginieren, wie diese Kugel jetzt aussehen muss, die wir versuchen zusammenzukleben. Wir haben uns ja schon spätestens Ende des letzten Jahres gefragt, warum funktioniert dieser Blog der Klassikstiftung Weimar, der die Einladung war für diese Briefe, aus denen dann dieses Buch entstand, warum der so eine enorme Resonanz bekommt, warum das funktioniert, weil das, was wir nicht tun, ist eine politische Analyse. Was wir tun, ist das Beschreiben von Alltag. Und da fiel uns zum Beispiel auch Hannah Arendt ein, die wir zitieren dann im Nachwort, die sagt: Menschlich wird die Welt erst dadurch, dass wir sie mit unseren Freundinnen besprechen können. Das ist das, was wir im Buch anbieten. Es ist auch eine Einladung, das bei sich zu Hause oder mit den eigenen Freundinnen zu tun. Es ist immer nur ein kleiner Schritt. Mehr können wir gar nicht versprechen. Mehr wäre gelogen. Aber irgendwie, ich glaube, durch die Möglichkeit, dass man diesen Schritt machen kann, stehe ich wieder auf den Beinen.
Offer, wie weit sind Sie auf dem Weg zum die Welt bewohnbar machen?
Also in meinem Arbeitszimmer hier neben mir, während ich mit Ihnen spreche, ist das Bild von Tal Shom, der nach wie vor als Geisel im Gazastreifen sitzt. Wir sind mehr als 6 Monate nach Kriegsausbruch und für die Geiseln ist der 7. Oktober eine endlose Gegenwart. Für die unglaublich vielen Toten auf beiden Seiten, für den Hunger im Gazastreifen, das ist eine endlose Gegenwart. Und die Dramaturgie, die Sascha beschreibt, dieses Aufstehen, was wirklich nach dem 7. Oktober mir ehrlich gesagt als unmöglich erschien. Und Sascha musste immer wieder sagen, aufersteh auf. Sie forderte mich zur Revolte, zur Hoffnung auf. Und dass dies notwendig ist, sehen wir, dass diese Gegenwart des 7. Oktober nicht aufhört. Denn wenn wir nicht aufstehen, dann wird dieser Krieg uns alle hier verschlingen. Wenn wir nicht aufstehen, dann können wir nicht dafür kämpfen, dass die Geiseln nach Hause kommen. Dann können wir nicht dafür kämpfen, dass dieser Krieg vorbei ist, dass der Wiederaufbau auf beiden Seiten endlich beginnen kann. Das heißt, die Spannung, die gibt es. Das Bild von Tal Shoam schaut mich jeden Tag, wenn ich in mein Arbeitszimmer gehe. Die Gegenwart des 7. Oktober, aber auch die absolute Notwendigkeit, aufzustehen, um dagegen anzukämpfen, Tal nach Hause zu bringen und diesen Krieg zu beenden.
Offa Waldmann und Sascha Mariana Salzmann, haben Sie vielen Dank.
Danke Ihnen.
Vielen herzlichen Dank.
Gleichzeit, so heißt dieses Buch, Briefe zwischen Israel und Europa. Das ist erschienen im Surkamp Verlag, sind 140 Seiten und die kosten 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, Lesart.
Da reden wir heute über Bücher, die zu fassen versuchen, wie der 7. Oktober 2023 die Welt verändert hat. Also der Terror der Hamas in Israel und der Krieg seither. Ein Sammelband dazu, der versucht, mit Momentaufnahmen aus den Wochen danach Klarheit zu schaffen. Nach dem 7. Oktober lautet der schlichte Titel. Herausgegeben hat den Band die Journalistin Tanja Martini gemeinsam mit dem Verleger Klaus Bittermann. Tanja Martini ist bei mir. Und den Eröffnungsessay des Bandes hat der Schriftsteller und Historiker Doron Rabinowitsch geschrieben. Er ist mit uns verbunden aus Wien. Herr Rabinowitsch, Frau Martini, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo, vielen Dank. Hallo.
Ich freue mich auch.
Der erste Satz, Herr Rabinowitsch, Ihres Textes, der lautet: Wir haben noch keinen Begriff davon und wir haben keinen Begriff dafür. Was ist das für eine Sprachlosigkeit, die Sie da ansprechen?
Wir sind konfrontiert mit einem Vorgehen, das uns sprachlos macht, weil es dafür auch keine historischen Vorbilder gibt. Es wurde gesprochen von Pogromen, aber ein Pogrom ist normalerweise ein impulsiver Ausbruch eines Mobs. Das war es nicht, das war eine militärische Attacke gleichzeitig. Es wurde gesprochen von Terrorattentat, aber bei einem Terrorattentat werden nicht auf diese Art und Weise auch noch Raketen über die Grenze geschickt und die Grenze militärisch überschritten. Es wurden Geiseln genommen, was bei einem Pogrom auch nicht der Fall ist. Und es ist aber auch nicht vergleichbar mit der Shoah. Es ist ja nicht eine Produktion von Leichen in der Massenvernichtung. Das alles ist es nicht. Es ist etwas, das uns deswegen sprachlos macht, weil ganze Kibbuzim ausgelöscht worden sind, weil das gefilmt wurde, weil wir gesehen haben, wie Menschen voller Lust ermordet, vergewaltigt, gefoltert. Ja, das alles. Und es ist eine genozidale Botschaft, die angekommen ist bei den jüdischen Gemeinden, die das so verstanden haben, aber auch bei den islamistischen und dschihadistischen Gruppen, ebenfalls weltweit, die darauf reagiert haben, mit Furor, mit Demonstrationen der Freude und des Jubels.
Da merken wir schon, wie Herr Rabinowitsch analysiert und aus dem Schock schon so ein bisschen herausgeht. Das ist auch einer der Texte, die schon im Dezember entstanden sind, aber schon so ein bisschen die Perspektive hebt, Frau Martini. Sie haben in dem Text sehr viele Texte versammelt, die unmittelbar danach entstanden sind und jetzt nicht, als das Buch erschienen ist, gesagt, so jetzt überarbeiten wir die nochmal. Was war der Gedanke dahinter, diese Momentaufnahmen auszuwählen?
Wir wollten klar auf die genozidale Situation aufmerksam machen, nicht? Also das Ausmaß und Grausamkeit des genozidalen Massaker stellen eben eine Zäsur für Israel und nicht nur für die Israelis, sondern wie sich ja gezeigt hat, für Juden und Jüdinnen weltweit da. Diese Zäsur wollten wir verstehen und zwar in ihrer Unmittelbarkeit sozusagen den Schock über die Taten des Massaker, des Morden, das grausame Morden tatsächlich zu zeigen, verständlich zu machen. Wir haben ja auch gesehen, dass das schlimmste Massaker an Juden seit der Shoah ziemlich schnell umgedeutet worden ist, als Widerstand oder gar als Befreiung gefeiert wurde. Es ging sehr schnell nicht mehr um die Frage, wer ist die Hamas, welche Organisation ist sie, und eben auch um die Frage, was ist ihr genozidales Programm und wie regiert sie Gaza, was ist auch das Leid der PalästinenserInnen. Und
welches diese, in ihrem Band durchaus eine Rolle spielt.
Ja, es spielt eine Rolle. Das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, es geht nicht um einseitige Perspektive darauf. Es geht natürlich ganz klar um die Analyse dessen, was dort passiert ist, und auch klar festzuhalten, inwiefern ist das genozidal und was ist die Hamas? Wie wurde aus dieser rechtsextremen Organisation, wie wird die umgedeutet in eine Organisation linker Revolutionäre auch, was wir ja ständig beobachten können. Aber es geht ganz klar auch um die Fehler der Regierung Netanyahu, um die Rechtsextremen in der israelischen Regierung und das Leid der Palästinenser.
Wenn wir kurz bei dieser, was Sie jetzt gerade als Umdeutung beschreiben, wenn wir dabei bleiben, einer der Texte, der auch in diesem Band versammelt ist, stammt von der Soziologin Eva Illus, und die schreibt: Hätte die Linke uns in unserer Trauer nicht wenigstens für einen Moment zur Seite stehen können, so wie viele Araber weltweit und in Israel es getan haben. Wie, Frau Martini, haben Sie diesen Text beim Auswählen gelesen? Als Enttäuschung, Ernüchterung, erbittert?
Ich fand den Text gerade von Eva Illus sehr interessant, weil ja Eva Illus tatsächlich sehr überrascht hat mit diesem Text, nicht? Eva Illus war ja vor allem in Bezug auf Israel als große Kritikerin des Staates und auch des Zionismus in Erscheinung getreten. Und ihr Text zeigte aber ganz klar diesen Schock über das Alleingelassenwerden der Juden und Jüdinnen weltweit. Und das fand ich einen sehr, ja, empathischen, einen sehr ehrlichen und grundlegenden Text auch, der eben genau zeigt, wie sozusagen Täter-Opfer-Umkehrungen geschehen und wie der Zionismus sozusagen nur noch als Kolonialismus oder unter dem Apartheidsaspekt gelesen wird.
Herr Rabinowitsch, dieses Umdeuten, das gerade Frau Martini beschreibt, kam oft daher unter dem Stichwort der Kontextualisierung. Der Terror habe ja nicht im luftleeren Raum stattgefunden. Das ist so eine Aussage, die ist fast ein geflügeltes Wort geworden. Und so ganz platt gesagt, natürlich ist das richtig. Nichts geschieht im luftleeren Raum, überhaupt gar nichts auf der Welt. Weshalb ist der Satz in Ihren Augen trotzdem so katastrophal falsch?
Weil auch dieser Satz natürlich in einem Kontext sich abspielt und weil Kontext nie eine Einbahnstraße ist. Es ist um eine Relativierung oft gegangen, wenn Kontextualisierung scheinbar vermeintlich eingefordert wurde.
Woran machen Sie das fest? Sie haben ja viele Beispiele in Ihrem Text.
Ja, also wenn zum Beispiel bei linken Gruppierungen, bei manchen linken Gruppierungen muss ich dazu sagen, nicht bei allen, der 7. Oktober als Meilenstein des palästinensischen Widerstandes gefeiert wird, aber auch wenn solche doch größeren Namen wie Slavoj Žižek in seiner Rede darauf verweist, dass es einen antisemitischen Zionismus gäbe und dem hinge auch Reinhard Heydrich an. Also wenn der zynische Vernichtungs- und Vertreibungsplan von Heydrich, der sich höhnisch zurücklehnte und meinte, er sei ja da zionistisch, wenn das dann so zitiert wird in einer Rede 10 Tage, nicht einmal 10 Tage nach den Massakern.
Bei der Eröffnung der
Buchmesse. Bei der Eröffnung der Buchmesse, dann ist das keine Kontextualisierung. Wenn Judith Butler den antisemitischen Charakter der Massaker unter Hamas leugnet, nach den Massakern auch, wenn sie die sexualisierte Gewalt leugnet, wenn bei Mascha Gessen zu lesen ist, dass Gaza wie das Warschauer Ghetto sei, womit sie ja andeutet, dass die Hamas zu vergleichen wäre mit den Aufständen des Warschauer Ghettos, dass die Israelis gleich den Nazis wären.
Aber Mascha Gessen schon auch dazu schrieb, der Vergleich hinkt, das hat Mascha Gessen selber auch dazu geschrieben.
Aber dennoch hat sie gleichzeitig gesagt, das sei ein Ghetto nationalsozialistischer Art und nun würden wir die Liquidierung des Ghettos sehen. Damit macht sie sehr wohl genau diese Bilder auf. Und wir bemerken das aber seither in allen möglichen Spielarten. Und das, was Kontextualisierung genannt wird, spült dann hinaus in die Straßen und führt dazu, dass zum Beispiel sogar bei Gedenkveranstaltungen jetzt vor einiger Zeit in Amsterdam, als gedacht worden ist, dem Dockarbeiterstreik, Gruppen auftreten und das in Konnex setzen zu dem jetzigen Krieg und das Gedenken sozusagen illegitimieren.
Herr Rabinowitsch schreibt, er hat vorhin schon gesagt, Kontext ist keine Einbahnstraße, und er schreibt auch, wer Kontext will, dem kann man mehr Kontext liefern, als ihm vielleicht lieb ist. Das bezieht sich dann auf die historische Dimension, in der man immer weiter in die Vergangenheit zurückgehen kann und damit eigentlich nirgends landet. Frau Martini, wenn wir nochmal auf den Text von Frau Ilus kommen, die kommt ja zu dem Schluss, dass sie am Ende schreibt, wenn ich die Tragödie voll erfassen will, muss ich den Kontext ausblenden. Was ist das für ein Gedanke?
Ich denke, es geht darum, die Taten an sich zu sehen, auch die Tat in ihrer vollen Grausamkeit zu verstehen. Das klingt vielleicht etwas zynisch, wenn man den Unterschied zwischen Kollateralschäden und direktem Morden aufmacht. Ein Mensch kann natürlich nie ein Kollateralschaden sein. Dennoch müssen wir ja die Taten sehr genau anschauen und unterscheiden, was ja das bürgerliche Recht im Grunde ja auch tut, nicht? Und wir müssen insofern auch unterscheiden zwischen der einen Tat, wo Babys vor den Augen ihrer Eltern ermordet wurden, Frauen nicht nur vergewaltigt, sondern denen auch Waffen in die Vagina eingeführt worden sind. Ich muss das nicht alles aufzählen, das ist bekannt, obwohl das derzeit auch in Frage gestellt wird. Aber zwischen diesen Taten und Toten im Krieg, Toten aufgrund von Bombardements, muss man sehr wohl unterscheiden, weil es eine andere Intention und eine andere Form des Todes gibt.
Es gibt noch viele weitere Themen, die in diesem Band angeschnitten werden, aber ich glaube, es wird schon sehr deutlich, wie viel kaputt gegangen ist an gemeinsamer Diskussionsgrundlage, an Respekt, um überhaupt miteinander sprechen zu können. Rabinowitsch, haben Sie eine Idee, wie sich diese Debatte irgendwie wieder heilen lässt?
Ich glaube, dass es darum geht, der Entmenschlichung auf beiden Seiten im Gespräch und in der Sprache entgegenzutreten. Das heißt aber nicht, dass nicht benannt werden soll, was geschah. Das heißt, dass man doch auch sehen kann, es gibt eine existenzielle Gefahr Israels von Anfang an, damit meine ich nicht nur den Staat, sondern auch das Volk Israel im biblischen Sinn. Und gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass es natürlich ein Leid gibt in der palästinensischen Bevölkerung und dass dieser schreckliche Krieg, der da auch wütet in Gaza, das zu sehen und anzusprechen, das ist möglich. Wenn wir zum Beispiel uns anschauen, wie in Israel es auch israelische Bemühungen gibt, jüdisch-arabischer Art der Verständigung, dann ist das ein Punkt, daran man ansetzen kann. Und ich glaube, dass in der Situation, in der wir uns befinden, trotz allem interessanterweise die Forderung nach der Zwei-Staaten-Lösung drängender geworden ist und lautstarker auch wieder vernehmbar ist.
Frau Martini, am Ende dieses Bandes als Herausgeberin, was wünschen Sie sich, was wir mitnehmen, um vielleicht wieder zu einem Gespräch zu finden?
Man kann sich eigentlich nur wünschen, dass das Leid auf beiden Seiten gesehen und anerkannt wird, nicht relativiert wird, für sich stehen kann und man dann wirklich dazu kommt, ohne diese Voreingenommenheit und diese Begriffe und diese Narrative, die aufgerufen werden, die dann immer nur auf der einen Seite Kolonialismus und Apartheid gerufen wird, auf der anderen Seite auch das sozusagen Aspekte dessen nicht gesehen werden, ja, dass man von dieser Frontstellung wegkommt. Aber im Moment sieht es noch nicht so aus.
Tanja Martini und Doron Rabinowitsch im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen beiden sehr.
Vielen Dank. Vielen
Danke.
Diesen Band hat Tanja Martini gemeinsam mit Klaus Bittermann herausgegeben. Nach dem 7. Oktober heißt er, Essays über das genozidale Massaker und seine Folgen. Und es sind eine Menge Essays prominent besetzt. Da sind Texte von Nele Polacek dabei, Armin Nassé, Eva Ilus haben wir schon genannt, Meron Mendel, Dennis Yücel, Volker Weiß, Ralf Füchs, Nathan Schneider und so weiter. Also es ist ein pralles Paket, erschienen in der Edition Tiamat für 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wie reden wir über den Terror und den Krieg in Nahost? Wie reden wir überhaupt über die Situation der Menschen in Israel und in Gaza und in den besetzten Gebieten? Rhetorisch werden ja in der letzten Zeit da immer größere Waffen gezückt, habe ich den Eindruck. Israel wird des Völkermords beschuldigt und als Apartheidsstaat. Dieser Apartheidsbegriff, der sei zu einem populistischen Kampfbegriff geworden, schreibt Kai Ambos. Kai Ambos ist Professor für internationales Strafrecht und Völkerrecht in Göttingen, seit 2017 auch Richter am Kosovo-Sondertribunal, also einer der Fachleute. Guten Tag, Herr Ambos.
Guten Tag, Herr Raab-Hansen.
Ja, juristisch gesehen, bedeutet der Begriff Apartheid denn tatsächlich, dass ein Land in Anführungsstrichen so schlimm ist wie Südafrika zu finstersten Zeiten?
Naja, juristisch ist der Begriff angelehnt an das historische Vorbild Südafrika. Die Apartheid-Konvention von 1973 wurde auf dieser Grundlage gemacht, aber später hat sich der Begriff emanzipiert. Der ist auch in anderen Instrumenten, zum Beispiel dem römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Und insofern gibt es auch Apartheid nach Südafrika. Und da ist der Begriff eben juristisch definiert, hat bestimmte Elemente.
Und was sind das für Elemente?
Im Wesentlichen drei Elemente. Zum einen muss es unmenschliche Handlungen geben, zum Beispiel Freiheitsberaubung, Eigentumszerstörung. Man denkt zum Beispiel in den besetzten Gebieten an die berühmten Zerstörung von Häusern, vielleicht auch Folter von Personen. Das ist das erste Element. Dann brauchen wir ein institutionalisiertes Regime der Unterdrückung einer rassischen Gruppe über eine andere. Das ist also ein sehr anspruchsvolles, auch sehr normatives, also wertendes Element, wo zum Beispiel gerade das Merkmal der rassischen Gruppe sehr umstritten ist, weil man dann argumentieren müsste, die jüdischen Israelis sind eine rassische Gruppe und die lokale palästinensische Bevölkerung eine andere und es geht um diese Beherrschung. Viele sagen dann eben, es geht aber nicht um rassische Beherrschung, sondern es geht einfach nur um Land. Wer hat dieses Land? Und das dritte Element ist ein subjektives Element. Derjenige, der jetzt den anderen beherrscht, in dem Fall im Rahmen der Staatenverantwortlichkeit etwa Israel als Besatzungsmacht, muss auch mit der Absicht handeln, diesen Zustand der Beherrschung durch dieses institutionalisierte Regime zu erhalten.
Und spätestens da wird es ja für einen Juristen ziemlich knifflig, weil man dafür schon fast Gedanken lesen muss. Bevor wir da auf Ihre Beurteilung kommen, Sie haben es schon gesagt, 1973 erstmals festgeschrieben. Sie schreiben aber auch, es gibt auch zum Beispiel am Internationalen Strafgerichtshof praktisch keine Gerichtspraxis. Woran liegt das? Ist das doch irgendwie zu unscharf, das Instrument?
Genau, also der Begriff, die tatbestandliche Definition, das ist ja für Juristen, gerade für Strafjuristen, immer sehr wichtig. Wir haben ja auch so Voraussetzungen, Bestimmtheitsgebot. Straftatbestände müssen bestimmt formuliert sein, dass der Bürger, die Bürgerin auch weiß, ob etwas strafbar ist. Und das ist ja oft ein Problem, auch bei der Apartheid. Das hat uns auch ein Problem gemacht, als wir damals das Völkerstrafgesetzbuch im Jahre 2002 eingeführt haben in Umsetzung des römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs. Und da haben die Strafrechtler in der Gruppe, zu der ich auch gehört habe, sehr viel Bauchschmerzen gehabt. Und deswegen haben wir gar nicht den Tatbestand an sich eingeführt, sondern so eine Strafschärfungsvorschrift nur. Wir konnten politisch es nicht völlig ignorieren, weil gerade Deutschland natürlich bei der Apartheid das umsetzen muss. Aber es ist durchaus ein Problem für Strafrechtler. Das macht es nicht so gut operationalisierbar für Praktiker. Ja, die Praktiker, die es da anwenden müssen, scheuen sich, das dann anzuwenden. Und das erklärt, dass wir praktisch keine Praxis haben. Wir haben jetzt gerade Fälle in Südafrika gehabt, nach Jahren des Ende der Apartheid erst.
Ist das auch einer der Gründe dafür, warum jetzt nicht nur Juristen Schwierigkeiten damit haben, sondern warum diese Konvention damals auch von vergleichsweise wenig Ländern unterzeichnet worden ist im Vergleich zu anderen Konventionen?
Das ist auch eine schwierige Frage. Es wurde immer sehr unterstützt, dieser Kampf gegen die Apartheid von den ehemaligen Warschauer Paktstaaten. Ein bisschen war das auch ein Stellvertreterkrieg im Ost-West-Konflikt, also die Sowjetunion damals plus ihre Verbündeten und dann eben auch bestimmte Staaten in der damals noch sogenannten Dritten Welt haben diesen Kampf sehr unterstützt. Das zeigt sich ja bis heute. Zum Beispiel der African National Congress war mit der PLO verbündet und das erklärt ja auch gewisse Verhaltensweisen heute. Die westlichen Staaten hingegen, auch Deutschland, haben die Apartheid-Konvention nie unterstützt. Und da gab es natürlich auch eine gewisse Komplizenschaft, aber interessanterweise hat Südafrika auch bis heute die Apartheid-Konvention nicht ratifiziert und ich konnte selbst mit südafrikanischen Kollegen den Grund nicht rausfinden. Das ist sehr erstaunlich.
Wie erklären Sie sich, dass vor allem in der politischen Debatte der Apartheidsbegriff ein derartiges Revival hat?
Also der Begriff, der war eigentlich immer da, also in den Kreisen der Palästinenser Und das ist vielleicht die gesamte Strategie der Palästinenser, dieses Problem jetzt juristisch anzugehen. Da ist die Apartheid ja nur ein Konzept, ein juristisches Konzept. Das andere ist, dass man versucht, in internationalen Organisationen Anerkennung zu finden. Jetzt zum Beispiel nochmal über den Sicherheitsrat der UN versucht, als Staat aufgenommen zu werden in die UNO. Sie haben schon den Genozid genannt, wo wir ja auch Verfahren haben. Also im Grunde ist das eine breite Palette von juristischen Strategien. Und da ist die Apartheid eben ein Instrument und findet eben Widerhall, auch im Rahmen der UN, bei den Sonderberichterstattern für die besetzten Gebiete. Und das erklärt dann eben die Bedeutung und natürlich auch diese Symbolik dieses Begriffs, der ja extreme Emotionen hervorruft, auch bei demjenigen, der dann so stigmatisiert wird, also jetzt Israel, die israelische Regierung, weil eben, wie Sie es ja auch schon gesagt haben, immer diese Parallele mit Südafrika gezogen wird und jeder dann an diese Unterdrückung der Schwarzen durch die weiße Minderheitsregierung denkt.
Und weil noch etwas mitschwingt, nämlich das Verhältnis, das ja sehr schief ist zur Hamas, einfach weil es juristisch schon ein sehr unterschiedliches Verhältnis ist. Das eine ist ein Rechtsstaat mit einer anerkannten Regierung, das andere eine Terrororganisation. Wäre es denn juristisch überhaupt möglich, quasi zurückzuklagen und einer Organisation wie der Hamas versucht, einen Völkermord und dergleichen vorzuwerfen?
Also nicht vor dem internationalen Gerichtshof, also nicht im Völkerrecht, weil im Völkerrecht die Subjekte die Staaten sind und deswegen ist ja die Hamas sozusagen als Elefant im Raum auch bei den zahlreichen Verfahren vor dem internationalen Gerichtshof nicht präsent. Also das ist sozusagen der nicht vorhandene Dritte, an den aber jeder denkt, weil natürlich die Hamas ein wichtiger nichtstaatlicher Akteur ist, der Hauptakteur eigentlich derzeit. Aber im Strafrecht schon, also die Ermittlungen vor dem Internationalen Strafgerichtshof, den man ja unterscheiden muss, richten sich auch gegen die Hamas. Also es ist durchaus erwartbar, dass, wenn Haftbefehle kommen, die auch die Hamas betreffen werden.
Herr Amos, jetzt danke ich Ihnen sehr, dass Sie uns diese Begriffe so auseinandergedröselt haben. Jetzt wollen wir aber natürlich wissen, zu welcher Conclusio am Ende Sie in Ihrem Buch kommen. Ein bisschen haben Sie vorhin schon angedeutet. Zu welcher Bewertung kommen Sie denn?
Also im Kern ist das eine Problem, natürlich können wir den Konflikt als primär einen rassischen oder rassistischen beurteilen. Da kommen wir auch in das Problem, was überhaupt eine Rasse ist. Das hatten wir auch diskutiert im Rahmen unserer Verfassungsdiskussion zu Artikel 3 Grundgesetz. Ich sage, dass es nicht notwendig ist, dass es primär ein rassischer Konflikt ist. Es kann auch andere Motive geben, zum Beispiel ganz einfach das Motiv, ich möchte mein Staatsgebiet ausdehnen, indem ich einfach palästinensisches Land weiter besiedle, also Stichwort Siedlungsexpansion. Und gleichzeitig kann es dann auch sowas geben, was Meron Mendel, den ich da immer gern zitiere, als die anerkannte Inferiorität der Palästinenser von bestimmten israelischen Kreisen, also zum Beispiel Siedlerkreisen, gesehen wird. Und dann hat man eben einen racialized Konflikt, also einen Konflikt, der auch rassistische Inhalte hat. Und das kann man für ausreichend halten nach der Apartheid-Definition, sodass ich also objektiv schon sagen würde, Elemente eines Apartheid-Regimes im Sinne der Trennung von Bevölkerungsgruppen, hier also jüdische angesiedelte Bevölkerung, die geschützt wird von der Armee und die lokale palästinensische Bevölkerung, die diskriminiert wird, davon kann man schon ausgehen. Schwieriger sieht es aus mit diesem subjektiven Element und da ich ja auch Richter bin, ziehe ich mich dann zurück auf die Position, dass man das akademisch abstrakt eigentlich nicht beurteilen kann, dass das sehr stark auf den konkreten Fall ankommt, vor allem wenn es um individuelle Verantwortlichkeit geht. Also wenn man jetzt sagt, der Premierminister von Israel oder bestimmte Politiker sind verantwortlich für dieses System, das muss man dann letztendlich den entsprechenden Gerichtsverfahren überlassen. Insofern lasse ich diese Frage offen.
Und wir merken, selbst bei dem Offenlassen braucht das Ganze sehr viele Fußnoten und Sternchen. Ihr Eindruck am Ende als Jurist, würden Sie empfehlen, dieser Begriff, liebe Aktivisten da draußen, lasst ihn mal weg, lasst ihn lieber da, wo er hingehört, in Gerichtssaal?
Na, ich würde ihn auf jeden Fall nicht politisch verwenden. Also diese ganze politische Verwendung von Begriffen ist nicht hilfreich. Also diese Begriffe werden populistisch verformt, wie ich das nenne, als Kampfbegriffe eingesetzt. Und diese Leute kennen gar nicht die juristische Definition, machen sich gar nicht die Mühe, das genau zu subsumieren. Und dann fügt man eigentlich mehr Schaden zu, auch dem Wert von Völkerrecht oder von juristischen Begriffen. Also wir können ihn nicht ignorieren, weil er ja da ist und weil er ja tatsächlich in Den Haag Gegenstand von Verhandlungen ist. Also man muss damit umgehen und deswegen sage ich ja, auch die israelische Regierung tut gut daran, sich dann inhaltlich damit auseinanderzusetzen.
Kai Amboss, Er hat das Buch geschrieben, Apartheid in Palästina, Fragezeichen, eine historisch-völkerrechtliche Untersuchung. Dies erschien bei Westend Academics, kostet 25 Euro. Herr Amboss, haben Sie vielen, vielen Dank.
Sehr gerne und vielen Dank an Sie.
Das war die Lesart für heute. Mit Büchern darüber, wie wir über Nahost reden können, über den Terror und über den Krieg. Alles Gute Ihnen. Bis bald und tschüss.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.